Netzwerkorganisation. Hinter diesem erstmal harmlos daherkommenden Begriff verbirgt sich eine fundamentale Umgestaltung der Zusammenarbeit, wie die meisten von uns sie seit Jahrzehnten kennen. Nämlich keine Führungskräfte mehr, sondern gleichgestellte Mitglieder in sich selbst organisierenden Teams. Wie der Weg dorthin aussehen kann, warum er überhaupt eingeschlagen wird und das auch noch bei einem Traditionsunternehmen mit 1100 Mitarbeitern, das erzählt uns Andreas Werner Scher von der Sparkasse Bremen im Videocall. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Work LNB Podcast. Heute wieder mit einem wieder mal sehr spannenden Thema. Es geht um Netzwerkorganisation und je mehr ich mich in dieses Thema eingelesen habe, umso spannender finde ich das. Und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, den Andreas Werner Scher von der Sparkasse Bremen, der auch wirklich aus der Praxis berichten kann. Hallo Andreas.
Ja, hallo Claudia.
Schön, dass du dich mit uns austauschen willst und ein bisschen was erzählen willst. Ich freue mich, dass das geklappt hat mit uns beiden.
Ja, freut mich auch.
Kurz mal, wie wir uns kennengelernt haben oder wie das Kennenlernen zustande kam. Du hast meinen Kollegen Christoph auf einem Event getroffen, ist das richtig?
Ja, genau. In Berlin haben wir uns getroffen.
Ja, und er hat mir von dir erzählt und hat gesagt, den musst du unbedingt in deinem Podcast haben. Ja, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, was wir jetzt führen werden. Vielleicht kannst du kurz am Anfang einmal etwas über dich erzählen, so wie ist dein Werdegang und was machst du eigentlich aktuell gerade bei der Sparkasse Bremen?
Ja, gerne. Ja, ich bin ausgebildeter Ingenieur. Einem Ingenieur ist nicht zu schwör und deswegen habe ich eigentlich relativ schnell mein eigentliches Fachgebiet als Ingenieur, nämlich biomedizinische Technik, verlassen und habe mich der Informatik gewidmet. Das war Anfang der 80er Jahre, bin dann über MBB, später Airbus, dann über eine Beratungsfirma in meiner ersten Bank gelandet und dann hat mich das Finanzwesen nicht mehr losgelassen. Da habe ich dann vom Abteilungsleiter bis zuletzt Bereichsleiter Organisation IT als CIO gearbeitet, zuletzt in München, fast 20 Jahre lang und habe dann aber gedacht, ja, das kann es nicht gewesen sein. Ich möchte wieder zurück in die Beratung, weil mir einfach der direkte Kontakt mit Menschen und deren Problemen gefehlt hat. Als Bereichsleiter in einer klassischen hierarchischen Organisation hat man sehr viel People-Business und weniger mit den eigentlichen Themen zu tun. Deswegen war ich froh, wieder Berater zu sein, habe dann bei verschiedenen Beratungsunternehmen gearbeitet und zuletzt freiberuflich und bin über diese freiberufliche Tätigkeit, über die Sparkasse Bremen gestolpert, mehr oder weniger. Über meinen jetzigen Vorstand, den Pranjal Kothari, der als Chief Digital Officer kurz vor mir zur Sparkasse Bremen gekommen war. Und der hat Mitstreiter gesucht für die Transformation der Sparkasse in ihr neues Geschäftsmodell. Und das war sozusagen der Anlass für mich, weil ich mich in den letzten Jahren sehr stark mit der Transformation von IT beschäftigt hatte, dann zur Sparkasse Bremen zu kommen. Und das war kurz vor Beginn des Lockdowns, kann ich mich noch gut erinnern. Ich war gerade mal 2 Wochen in der Sparkasse in Bremen und dann verließen mich alle Kollegen ins Homeoffice und ich war da menschenseelen allein. Und das war natürlich kein toller Anfang, aber die Sparkasse hat mir sozusagen den Start dort sehr leicht gemacht. Und verantwortlich bin ich bei der Sparkasse für die IT-Strategie und unser großes Transformationsprojekt, was wir jetzt vor einigen Monaten gestartet haben.
Mhm. Transformation ist ja das Thema, Transformation zu einer Netzwerkorganisation, möchte ich mal sagen. Wann habt ihr denn damit gestartet? Warst du von Anfang an mit dabei?
Also als ich zur Sparkasse Bremen kam, da war die offiziell die Netzwerkorganisation seit Ja, seit Dezember, ich kam im März dazu und im Dezember davor wurde sie offiziell in Kraft gesetzt.
Okay.
Gestartet wurde das Projekt ungefähr ein Jahr vorher mit Definition der Verfassung und all den Mechanismen, die notwendig sind, um so eine Netzwerkorganisation überhaupt lebensfähig zu machen.
Genau, da werden wir gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie das gestartet ist oder wie ihr das angegangen seid. Aber ich glaube, jetzt brauchen wir noch mal eine kurze Definition, was denn Netzwerkorganisation überhaupt bedeutet. Könntest du uns da ein paar Kernelemente nennen?
Ja, also das Wichtigste und Wesentlichste und für die Kultur des Unternehmens auch einschneidendste ist tatsächlich, dass es keine Hierarchien mehr gibt. Also wir sind eine Aktiengesellschaft. Im Unterschied zu vielen anderen Sparkassen, die ja öffentlich-rechtlich organisiert sind, sind wir eine Aktiengesellschaft, also eine private Sparkasse und haben deswegen natürlich das Organ Vorstand. Das muss man aber ganz klar differenzieren von den Hierarchien. Es gibt also keinen hierarchischen Vorstand mehr, sondern rein das Unternehmensorgan Vorstand. Ansonsten wurden alle bis dahin seit 1825 existierenden Hierarchien radikal abgeschafft. Das heißt, es gab vorher Direktoren, Abteilungsdirektoren, die klassische Linienorganisation in einer Bank. Die wurden alle abgeschafft. Es sind alle Mitarbeitenden gleich. Und das Charakteristische ist, dass wir eine Verfassung haben. Und in dieser Verfassung sind alle Themen geregelt, die notwendig sind, um gemeinsam erfolgreich zusammenarbeiten zu können. Also das fängt an damit, dass festgelegt ist, wie Entscheidungen zu treffen sind, wie Gehälter festgelegt werden, wie mit Budgets umgegangen wird. All diese Dinge sind in der Verfassung festgelegt. Und ich sag mal, das Kernelement der Verfassung ist das integrative Entscheidungsverfahren. Weil man muss sich ja vorstellen, in der Vergangenheit gab es eben die Hierarchen, die Vorgesetzten, die haben dann entschieden und ihre Mitarbeitenden haben ausgeführt. So funktioniert es ja heute nicht mehr. Sondern wenn ein Team eine coole Idee hat, dann kann es ein sogenanntes Change-Team gründen. Und dieses Change-Team muss seine Idee dokumentieren und muss Mitstreiter für diese Idee finden. Und das geht über ein Einwandverfahren. Das heißt, ich muss die Idee formulieren und muss die wesentlichen Stakeholder dann im Unternehmen dazu befragen, ob sie Einwände haben gegen diese Idee oder gegen diesen Vorschlag, gegen diese Vorgehensweise. Und wenn es keine Einwände gibt, dann gilt diese Idee sozusagen als akzeptiert und dann kann das Change-Team eigenständig dieses Vorhaben umsetzen. Und wenn es Einwände gibt, dann muss geprüft werden, ob die Einwände tatsächlich substanziell sind im Sinne von schadet diese Idee der Sparkasse. Nur dann ist ein Einwand sozusagen gerechtfertigt, wenn tatsächlich nachgewiesen wird, dass ein Schaden für die Sparkasse entsteht.
Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also du hast jetzt schon ganz viele Themen angesprochen, wo ich denke, das ist doch schon fast bei euch auch jahrhundertelang, jahrzehntelang wird in diesen Hierarchien gedacht und sagt jetzt einfach mal so, wir machen das jetzt aber nicht mehr, ne? Es gibt keine Führungskraft mehr. Also das ist schon, finde ich, super interessant. Vor allem, wenn ich jetzt mal ein paar Klischees aus der Kiste hole, die man so der Sparkasse entgegenbringt, sehr traditionell, vielleicht auch nicht immer Vorreiter in den modernen Technologien oder so. Und sich dann mit so einer modernen Arbeitsweise zu beschäftigen, das ist ja ein radikaler Schritt. Wie kam es überhaupt zu dieser Entscheidung? Warum habt ihr euch gesagt, wir müssen etwas verändern? Warum dahin? Wo habt ihr die Vorteile gesehen?
Also alles hat damit begonnen, dass unser Vorstandsvorsitzender Tim Nesemann, dass der mal ein Bild geprägt hat, dass wir als Sparkasse wie ein Eisbär auf einer dahinschmelzenden Eisscholle uns bewegen. Und zwar die Eisscholle ist sozusagen unser und unser Arbeitsplatz. Und wenn wir die Sparkasse nicht massiv verändern im Sinne von neue Kunden gewinnen, neues Kundenerlebnis stiften, dann werden wir keine Existenzgrundlage mehr haben. Und er hat dann dieses Bild geprägt, wir müssen von der Eisscholle aufs Festland und müssen uns neue Territorien erobern. So, und das geht aber nur mit einem veränderten Mindset. Das geht nicht in einer Hierarchie von oben nach unten gedacht, sondern das geht nur, wenn jeder Mitarbeitende im Unternehmen seine Energie und seine Kreativität und seine Erfahrung mit einbringen kann. Mhm. Und deswegen hat man gesagt, bevor wir überhaupt als Unternehmen unser Geschäftsmodell transformieren, müssen wir erstmal den Mindset unserer Mitarbeitenden transformieren als Grundlage für die Veränderung unseres Unternehmens. Und dafür ist die Netzwerkorganisation der erste Schritt gewesen. Weil Netzwerkorganisation heißt, dass jeder Verantwortung übernimmt in der Organisation. Keiner kann sich zurückziehen und kann sagen, ja, das delegiere ich jetzt an meinen Chef, ja, der soll das entscheiden, sondern jeder muss an seinem Platz Verantwortung übernehmen und Entscheidungen auch treffen.
Da würde ich gleich noch mal gerne mit dir näher drauf angehen, wie denn die Mitarbeitenden auf diese Veränderung reagiert haben. Aber jetzt würde mich erst noch interessieren, wie ist denn dann dieses Projekt angegangen worden? Also wie ist das geplant und eingeführt worden? Du hast auch gerade schon gesagt, es wurde eine Verfassung geschrieben. Wie ist die entstanden? Das muss ja schon im Vorhinein passiert sein. Und alle haben sich dann vermutlich auf diese Verfassung geeinigt?
Ja, genau, richtig. Also das war so, es gab ein Kernteam, ein Gründungskernteam für die NWO, was eben aus den Vorständen bestand und vielen Mitarbeitenden, die aus der Personalentwicklung kamen, aus der Organisationsentwicklung, aus unterschiedlichen Bereichen, also wirklich nach Interesse gesteuert. Mhm. Und die haben sich zusammengesetzt und haben gemeinsam diese Verfassung definiert. Natürlich hat man sich in der Literatur schlau gemacht, man hat auch Gespräche mit Beratern geführt, aber wir haben dieses Projekt ohne jegliche Beraterunterstützung durchgeführt. Ah, also es war wirklich intrinsisch aus der Kraft der Sparkasse heraus, aus der Kreativität seiner Mitarbeitenden heraus, hat man diese Veränderung tatsächlich geschafft. Und ich glaube, es wäre auch nie sonst so nachhaltig geworden, wenn es quasi von außen irgendwie vorgegeben gewesen wäre.
Ja, wie will man auch sonst den Wechsel bei allen schaffen, also diesen inneren Wechsel, wenn es mal wieder von außen vorgegeben wird? Hm?
Natürlich haben nicht alle Mitarbeitenden das tatsächlich dann mitmachen wollen. Mhm. Also gerade in der Führungsebene, die ja dann von heute auf morgen nicht mehr existierte, gab es einige Kolleginnen und Kollegen, die dann die Sparkasse verlassen haben. Mhm. Die gesagt haben, also das ist nicht meine Welt, da fühle ich mich nicht wohl, da kann ich nicht mit leben. Die sind dann halt gegangen.
Mhm. Genau, auf das würde ich jetzt auch gerne noch ein bisschen weiter eingehen, auf diesen gesamten Kulturwandel, der da ja stattgefunden hat. Was heißt denn Selbstorganisation überhaupt? Du sagst, es gibt gar keine Führungskräfte mehr. Also ist das auf dem Papier so? Ist das wirklich so? Ich meine, Führungskräfte haben ja dann auch haben ja eine Funktion. Man fragt sich auch, wer unterschreibt denn da meinen Urlaubsantrag? Oder wenn es tiefgreifender ist, was ist, wenn Konflikte entstehen? Wer entscheidet denn da zum Schluss? Wie wird da bei euch vorgegangen?
Also es gibt tatsächlich keine Führungskräfte mehr. Diese Aufgaben, die klassischerweise Führungskräfte wahrgenommen haben in der Vergangenheit, die sind verteilt worden auf unterschiedliche Rollen. Also zunächst mal hat man sich eine Struktur gegeben, die aus Funktionsteams und Kernteams besteht. Funktionsteams sind vom Gedanken her alle Mitarbeitenden einer Tätigkeitsgruppe sozusagen. Also zum Beispiel, alle Firmenkundenberater gehören in ein Funktionsteam. Mhm. Ja? So, dadurch, dass es sehr viele sind, hat man dann weitere Kernteams definiert, die sozusagen Untereinheiten dieser Funktionsteams sind. So, das ist mal die Heimat jedes Mitarbeitenden. Jeder Mitarbeiter gehört einem Kernteam an. So, dann gibt es in den Kernteams gibt's verschiedene Rollen. Es gibt Themenverantwortliche, zum Beispiel einen themenverantwortlichen Sprecher. Also das ist der Sprecher des Kernteams. Der ist jetzt keine Führungskraft, der ist sozusagen der erste Kommunikationsmensch, also der erste Ansprechpartner dieses Kernteams nach außen.
Also so eine Schnittstelle
quasi. Genau, so eine Schnittstelle, weil man kann ja nicht immer alle Mitarbeitenden ansprechen. Und wenn man jetzt irgendwie, wenn wir jetzt in der IT ein Problem mit der Rechtsabteilung haben, dann wenden wir uns halt an den Sprecher des Kernteams. Und der steuert sozusagen diese Anfrage dann weiter an die jeweiligen zuständigen Mitarbeitenden. Dann gibt es einen themenverantwortlichen Personal, der alle Personalangelegenheiten, wenn es darum geht, sie zu kommunizieren in Richtung Personalausschuss beispielsweise, das zu übernehmen. Ja? Mhm. Und es gibt Moderatoren, die die Aufgabe haben, zum Beispiel unser Weekly zu moderieren. Wir machen jede Woche, macht jedes Kernteam ein Weekly, wo man eine Stunde ungefähr über aktuelle Themen spricht. Und da gibt es halt einen Moderator, der diese Aufgabe wahrnimmt. So, das war es im Grunde genommen schon. Ja? Mhm. Und Urlaubsanträge muss das Team untereinander abstimmen. Ja, also wie überall in jedem Unternehmen müssen wir ja dafür sorgen, dass bestimmte Schlüssel-Know-how-Träger nicht gleichzeitig im Urlaub sind und da stimmt man sich halt ab. Aber dafür gibt es keine besondere Rolle. Dafür braucht man auch keinen Vorgesetzten, um sich mit den Kollegen abzustimmen, was Urlaubsplanung angeht. Und wenn es so um das heikle Thema Gehälter geht, ja, was natürlich, sagen wir mal, die Kür der ganzen Organisation Herausforderung ist, dann müssen diese Dinge auch innerhalb des Kernteams geregelt werden. Also beispielsweise haben wir ein System von Sonderzahlungen, sozusagen Awards, die für besondere Leistungen vergeben werden. Mhm. Da kann grundsätzlich jeder den anderen vorschlagen und dann entsprechendes begründen und in den Personalausschuss einbringen. Der Personalausschuss ist sozusagen so eine kleine, übergeordnete Instanz, die Sorge dafür tragen soll, dass es Einheitlichkeit im Unternehmen gibt. Ja, also dass nicht jetzt ein Kernteam oder ein Funktionsteam komplett abhebt und sich irgendwie Gehälter zuschreibt, die aus Sicht des gesamten Unternehmens nicht gerechtfertigt sind. Ja?
Daran habe ich nämlich sofort gedacht, also wenn jeder jeden vorschlagen kann für so einen Award, da könnten ja auch theoretisch irgendwelche Allianzen gebildet werden, die sich dann gegenseitig eben was zuschieben oder ein Team bewertet sich höher, ich weiß noch nicht genau, wie es bei euch praktisch funktioniert, bewertet sich gegenseitig höher, um mehr rauszuschlagen. Sowas passiert ja schnell oder diese Gedanken könnten da ja schnell aufkommen.
Passiert aber in der Praxis, muss ich sagen, also sehr, sehr selten. Die Einordnung, in welcher Höhe sollte so eine Sonderzahlung stattfinden, die ist schwierig. Die ist für alle Menschen schwierig, ja, weil wenn man keine Maßstäbe hat und wir wollen ganz bewusst vermeiden, dass es da Betriebsvereinbarungen zu gibt mit einer gewissen Arithmetik, wo man dann ausrechnen kann, also ne, so, bei dem und dem Verhalten gibt es die und die Sonderzahlung, das wollen wir eben nicht, sondern da gibt es einen Vorschlag und dann der Personalausschuss übernimmt dann die Einordnung in das Gesamtgefüge und sagt dann, okay, das ist jetzt ein bisschen viel, ja, und gibt es dann zurück an das Kernteam, darüber nachzudenken, das ein bisschen anders einzuordnen. Also insofern, es gibt noch regulative Gremien, die dafür sorgen, dass aus Gesamtunternehmenssicht halt das Gefüge einigermaßen stimmt.
Okay, jetzt würde ich mal gerne auf die Führungskräfte oder nicht mehr vorhandenen Führungskräfte kommen. Wie war das denn für die aus Sicht von den Führungskräften, wenn diese Hierarchien auf einmal abgeschafft werden? Du hast gesagt, für manche kamen damit auch nicht zurecht. Die sind dann auch gegangen. Ja, wie seid ihr da rangegangen? Wie wurde das vermittelt?
Ja gut, also zunächst mal hat man natürlich mit allen Mitarbeitenden gesprochen, insbesondere mit den Führungskräften, dass sie eben halt diese Rolle nicht mehr wahrnehmen in Zukunft. Mhm. Und dann hat jeder für sich letztendlich entscheiden müssen, ob er in dieser neuen Welt mit den anderen veränderten Aufgaben, ob er in dieser Welt eben halt mitwirken möchte oder nicht. Das war eine ganz, ganz nüchterne, rationale Überlegung. Mhm. Und der ein oder andere, also ich sag mal, von den Führungskräften haben 70% den Schwenk gemacht. Mhm. Ja, und sind mitgegangen, und vielleicht 30% haben es dann eher nicht gemacht. Ja, mhm. Also das war sehr unterschiedlich. Aber das Gros der Menschen ist dem gefolgt.
Mhm. Und wie hat sich dann das Verhältnis der Mitarbeitenden geändert, oder hat sich das geändert? Weil das war früher mein Vorgesetzter und jetzt auf einmal nicht mehr. Das ist ja ein bisschen schwierig. Ja, wie ist das passiert? Es ist ja erstmal komisch, wenn ich auf einmal in einem Team sitze und der gestern irgendwie noch halt komplett das Sagen hatte, ist jetzt eigentlich mein gleichgestellter Teamkollege.
Also ich würde mal sagen, für die Mitarbeitenden war das gar nicht so schwer. Ich glaube, für die ehemaligen Vorgesetzten war es wesentlich schwieriger, mhm. weil ihnen, also das habe ich selber gemerkt, ich bin ja auch jahrzehntelang klassisch hierarchische Führungskraft gewesen, mhm. ja, und für mich war der Vorteil, ich war zwischen der Rolle in der NWO bei der Sparkasse und meiner Hardcore-Führungsverantwortung war ich Berater. Und mhm. Berater hat ja eh keine Hierarchien und muss ja sowieso immer querdenken und kann direkt straight seine Meinung sagen. Das will man ja auch von dem Berater. Ja. Ja, und ich musste keine Rücksicht auf Mitarbeitende nehmen als Berater. Und insofern war für mich das nicht so schwierig, diesen Schwenk zu machen. Es gab aber auch Kolleginnen und Kollegen, die von ihren ehemaligen Mitarbeitenden, kann man wirklich schon sagen, teilweise sehr kritisch gesehen wurden. Also die wirklich ein Problem hatten, auch wenn sie gute Ideen hatten, die noch durchzusetzen, einfach weil ihnen immer angeheftet wurde, du bist ja ehemalige Führungskraft und du willst ja jetzt hier nur wieder deine One-Man-Show machen, mhm. ja, obwohl eigentlich war das gar nicht so, ja. Mhm. Und das ist ein Prozess gewesen, habe ich selber miterlebt bei Kollegen, der war teilweise schwierig. Also der ist auch heute noch schwierig. Also einige ehemalige Führungskräfte, die dann nicht gegangen sind, die haben dann das Funktionsteam gewechselt, sind quasi in andere Bereiche gegangen, mhm. weil sie einfach mit dieser Konstruktion den ehemaligen Mitarbeitenden nicht mehr leben konnten.
Mhm. Ah, interessant, dass das eher von der anderen Seite aus passiert. Ich würde jetzt noch mal gerne fragen, wie sieht es denn dann praktisch bei euch aus? Also gab es tatsächlich Veränderungen in eurem Gebäude, woran man den Wandel erkennen kann. Weil wenn Teams sich zusammensetzen, dann haben die ja auch bestimmt ganz andere Anforderungen an ihren Arbeitsplatz, wenn sich Teams neu zusammenfinden.
Auf jeden Fall. Also da stand dahinter, stand wirklich ein ganzheitliches Konzept, und das muss man wirklich, meine volle Bewunderung gilt Tim Nesemann, der das sehr strategisch angelegt hat, diesen ganzen Change, der nämlich auch dafür gesorgt hat, dass wir aus unserem alten Traditionsgebäude mitten in der Bremer Innenstadt, ja, am Brill, wer Bremen kennt, der kennt dieses alte Jugendstilgebäude von 1800, schlag mich tot, also 1825 ist da sozusagen die Sparkasse gegründet worden. Und das war ein Gebäudekomplex mit Anbauten und aus verschiedenen Jahrzehnten, natürlich überhaupt nicht geeignet, so eine Art der Zusammenarbeit überhaupt zu leben. Und deswegen haben wir den, hat die Sparkasse schon 2019 den Beschluss gefasst, aus der Innenstadt an den Unicampus zu ziehen. Mhm. Und wir sind dann im Oktober letzten Jahres, sind wir dann aus der Innenstadt in ein hypermodernes Gebäude direkt an der Uni am Campus gezogen. Und dort haben wir traumhafte Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Also wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Teamspaces, wir haben Quiet Zones, wir haben Bereiche, in denen wir in Projekten zusammenarbeiten können. Wir haben unsere Home-Bereiche, mhm. ja, wo wir ganz normal arbeiten können.
Also Rückzugsorte und
genau, also wir können sehr stark miteinander arbeiten in entsprechenden Formaten. Wir haben jede Menge Besprechungsräume. Und was wir natürlich nicht wussten zu dem Zeitpunkt, dass durch Corona im Grunde genommen das virtuelle Arbeiten sich sehr viel stärker durchsetzt, als das zum damaligen Zeitpunkt überhaupt angedacht war. Also die Sparkasse war sehr geprägt und auch die handelnden Personen waren sehr geprägt von der Vorstellung, es spielt sich, das gesamte Arbeitsleben spielt sich in dem Gebäude der Sparkasse ab. Mhm. Und diesen Schwenk, der durch Corona erzwungen wurde, dass man sozusagen hybrides Arbeiten lernen muss, nämlich mit Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht neben einem sitzen, die nicht in einem Besprechungsraum physisch anwesend sind, sondern hybrid zu arbeiten mit Kollegen, die in ihrem Homeoffice sitzen und anderen, die zusammen gemeinsam in einem Besprechungsraum sind. Das hatte man damals überhaupt nicht angedacht. Aber durch dieses moderne Arbeitskonzept in dem neuen Gebäude kriegen wir das wunderbar hin. Also wir werden jetzt weniger Homebases haben und mehr Zusammenarbeitsräume, mhm. ja, weil Homebase findet dann tatsächlich mehr im Homeoffice statt mhm. und Zusammenarbeit findet halt mehr dann am Campus statt. Mhm.
Also das, was du erzählst, erinnert mich natürlich total an Coworking Spaces, wo es eben auch diese unterschiedlichen Zonen gibt, Zonen des stillen oder zurückgezogenen Arbeitens. Es gibt Zonen, wo man zusammenkommen kann, wo man zusammenarbeiten kann und wahrscheinlich gibt es auch Zonen, wo man einfach casual zusammenkommen kann, um an der Kaffeemaschine ein bisschen zu plauschen.
Ganz genau.
Und genau, was du sagst, Corona hat es dahingehend verändert, dass es umso wichtiger ist, eben einen Ort zu haben, wo man zusammenkommt. Und es ist ja nur der Raum, der dann geschaffen wird, um seine Kollegen und seine Teammitglieder zu treffen.
Ganz genau.
Ja. Ja. Du bist ja auch ausgebildeter Scrum Master. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz, oder kannst du vielleicht viel besser erklären als ich, was das ist? Und hat dir diese Vorkenntnisse geholfen, jetzt in dieser Organisation so zu arbeiten?
Also ich würde mal sagen, dass Netzwerkorganisation und agile Projektarbeit nicht unbedingt zwingend ein und die gleiche Geschichte sind. Ja? Also Netzwerkarbeiten bedeutet nicht, dass ich alle Projekte agil mache. Also ich kann genauso gut eine Netzwerkorganisation in einem Wasserfallmodell realisieren. Das ist überhaupt nicht das Thema. Der Mindset dahinter, der agile Mindset, ist natürlich sehr hilfreich. Ne? Das gilt aber für alle Projekte. Also wer früher sehr stark in Projekten tätig war, der weiß ja, dass es in Projekten keine Linienhierarchie abgebildet ist, sondern da gibt es eben eine Struktur, die aufgrund von Fachkompetenz sich gebildet hat. Da gibt es jemanden, der ist zuständig für die IT-Architektur, jemand, der ist für die Anwendungsentwicklung zuständig, jemand, der ist vielleicht der Product Owner und für den Business Impact zuständig. Und diese Art der Zusammenarbeit aus Projekten, die ist im Grunde genommen übertragen worden auf das gesamte Unternehmen. Weil wir eben über diese Change-Teams alles miteinander regeln. Also wir haben Kernteams und Funktionsteams, das ist unsere Heimat. Mhm. Aber die Tätigkeit in den Projekten findet dann über diese Change-Teams statt. Mhm. So, und wenn eben ein Mitarbeiter eine coole Idee hat, der gründet ein neues Change-Team, sucht sich Mitstreiter, die die Idee auch gut finden. Und dann arbeitet man letztendlich dann Kernteam und Funktionsteam übergreifend in diesen Change-Teams.
Also habe ich das richtig verstanden? Ich habe eine super Idee, denke, das könnte uns weiterbringen. Ich spreche meine Kollegen an, so den bräuchte ich dafür, die könnte ich dafür gut brauchen. Also die würden mir in meinem Team weiterhelfen. Dann setze ich mich in diesem Change-Team zusammen, schreibe das nochmal ordentlich runter und würde das dann zur Abstimmung bringen, so wie du das am Anfang erzählt hast. Habe ich das
genau,
so richtig verstanden?
Ich würde das in das Entscheidungsverfahren einbringen. Mhm. Und da wird nicht positiv abgestimmt, sondern da wird einfach in die Organisation reingefragt, gibt es Einwände? Und wenn es begründete Einwände gibt, dann müssen die ausgeräumt werden. Wenn es dann keine Einigung gibt, dann gibt es ein Eskalationsverfahren, was diese Einwandbehandlung dann strukturiert abarbeitet. Und wenn man am Ende keine Einwände mehr hat, dann kann man das umsetzen. Und jeder Mitarbeitende hat quasi die Budgetkompetenz von 1 Million Euro. Also jedes Change-Team kann sagen, okay, wir haben jetzt eine coole Idee, wir bauen jetzt irgendein neues Produkt für die Sparkasse, und dafür brauchen wir Investitionen, und solange das diese 1 Million nicht überschreitet und es keine Einwände gibt aus dem Hause, kann diese Idee umgesetzt werden.
Also das Team entscheidet dann auch wirklich selber über das Budget.
Ja, genau.
Und es wird innerhalb des Teams diskutiert, wie das Budget aufgeteilt wird, und wird dann einfach per Mehrheitsbeschluss in dem Team entschieden halt.
Ja, genau. Okay. Ja, richtig.
Habt ihr denn festgestellt, dass Mitarbeiter, die vorher gar keine Führungsrolle hatten, jetzt auf einmal in so einem Team solche Rollen übernehmen? Also haben sich die Fähigkeiten, die vielleicht vorher in Mitarbeitern geschlummert haben, durch solche Teamarbeit weiterentwickelt oder mehr herausgestellt, dass man merkt, oh, da ist ja eine Fähigkeit, das haben wir vorher gar nicht gesehen, bei dem, der ist ja total super in dieser Rolle.
Auf jeden Fall. Also es sind viele, gerade jüngere Mitarbeitende, die haben sich sehr, sehr positiv und sehr, mit viel Energie und sehr viel Innovationskraft in diesen Prozess eingebracht. Und von denen hat man nach einem Jahr festgestellt, Mensch, Wahnsinn. Also die haben so viel positive Energie reingebracht, ja. Mhm. Also früher hätte man gesagt, klassisch jemand, der Karriere macht, ja?
Ja.
So, jetzt ist Karriere eben nicht mehr definiert als Führungsaufgabe, sondern als Verwirklichung beispielsweise seiner Ideen. Und da wird er dann gefördert, so gut es auch irgendwie nur geht.
Jetzt würde mich interessieren, das hat sich ja alles bisher sehr positiv angehört. Was würdest du sagen, hat denn also wirklich gut geklappt? Wie du sagst, diese Mitarbeiterentwicklung funktioniert gut. Aber was hat vielleicht gar nicht so gut funktioniert?
Also ich würde mal sagen, wir haben jetzt einen Stand erreicht, wo wir machen regelmäßig Mitarbeiterbefragungen, ja, wo kritisch hinterfragt wird, wie jeder Einzelne zu der NWO steht und ob er Probleme hat und in welchen Bereichen, was er gut findet, was er schlecht findet. Und wir haben im Ende letzten Jahres, in der letzten Befragung, das erste Mal eine Mehrheit von Mitarbeitenden gehabt, die Netzwerkorganisation positiver finden als belastender. Also die es für sie förderlicher finden als belastender.
Also das habt ihr jetzt erst gehabt?
Das war jetzt erst zum ersten Mal. Das heißt, viele Menschen in der Organisation haben im letzten Jahr noch sehr zu kämpfen gehabt mit ihrer Rolle, mit ihrer Positionierung in der Organisation. Das war kein Selbstläufer und das ist auch nach wie vor kein Selbstläufer. Mhm. Und wir haben eine sehr, sehr ausgeprägte Personalentwicklung, die mit sehr viel Energie und Intensität die Teams begleitet in ihrer auf ihrer Reise in Richtung Netzwerkorganisation. Also die heißen auch Reisebegleiter und die begleiten die Teams und sind Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt und so weiter. Also was positiv funktioniert hat, das war die Ideengenerierung, neue Projekte anzuschieben, neue Ideen auf die Schiene zu setzen. Das hat unheimlich schnell funktioniert. Unheimlich problemlos funktioniert. Was schwieriger ist, das ist das ganze Thema Gehaltsfindung. Also alles, was mit Gehalt und Vergleichbarkeit angeht, ist eher schwieriger. Mhm. Aber es entwickelt sich auch, muss man sagen. Es wird auch deutlich besser. Und also man muss sagen, so ein Mindchange, der ja wirklich massiv ist und wenn man konditioniert wird als Mensch in einer sehr hierarchischen Organisation, ja, wo man immer einen Chef hatte und der Chef hat eben entschieden, dann ist es nicht leicht, sich davon zu lösen und eine Verfassung zu formulieren und Organigramme zu malen, das geht immer relativ schnell, aber in den Mindchange zu kommen und tatsächlich die Kultur zu verändern, das ist ein langwieriger Prozess. Und ich würde mal sagen, wenn man jetzt von 100% betrachtet, sind wir jetzt über die 50% drüber, würde ich mal realistisch sagen. Mhm. Und es geht in Richtung 60-70%, aber wir haben noch eine lange Reise vor uns. Also es ist nicht so, dass das übermorgen abgeschlossen sein wird.
Also ich finde das wirklich beeindruckend, dass ihr so überzeugt davon seid. Und dann muss man das ja auch aushalten als Organisation, als Unternehmen. Die Mitarbeiter, wie du sagst, haben sich ja erst gar nicht mal wohlgefühlt in dieser Anfangszeit der Veränderung. Das muss man ja auch aushalten und die Mitarbeiter müssen viel aushalten und müssen da auch ja dieses Vertrauen haben, dass das funktionieren wird. Vielleicht jetzt noch nicht in der Situation, aber dass es etwas Gutes ist, was sich zu etwas Positivem hin entwickeln kann. Und da finde ich, wie du sagst, diese Begleitung dazu ist ja dann, bekommt eine wahnsinnige Wichtigkeit, die Begleitung zu unterstützen.
Ja, auf jeden Fall. Also ohne die Begleitung wäre ich mir ganz sicher, würde das auch nicht in die richtige Richtung laufen. Weil es gibt Beharrungskräfte auf beiden Seiten. Es gibt Beharrungskräfte bei den Mitarbeitenden, die sich gerne wieder zum Teil in ihre Nicht-Verantwortungsblase zurückziehen würden. Also die gerne sich nur noch mit dem beschäftigen, was sie kennen und sich mit den neuen Dingen gar nicht beschäftigen wollen. Da gibt es welche von und es gibt bei den ehemaligen Führungskräften immer noch Leute, die sagen, ich habe das jetzt dem jetzt zugeschaut, aber irgendwie ist das doch alles Mist, ja, und so. Und zwischen diesen Kräften bewegt sich die Organisation, aber sie bewegt sich in die richtige Richtung. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis. Man muss konsequent dabei bleiben. Man darf nicht, das ist keine kurzfristige Geschichte. Also wenn man meint, kann so sozusagen in einer Legislaturperiode eines Vorstandes sowas schaffen, das wird nicht funktionieren. Das ist eine Sache, die meiner Einschätzung nach mindestens 10 Jahre braucht, bis eine Organisation das wirklich voll und ganz lebt. Ja, insbesondere bei einer Sparkasse, die ja nun durch eine geringe Fluktuation gekennzeichnet ist. Ja, Sparkassen traditionellerweise, die machen ihre Lehre da und dann werden sie Sparkassenwirt und dann gehen sie zur Akademie und dann gehen sie zur Frankfurt School und irgendwann gehen sie dann in Rente. Also der typische Sparkassler, der hoppt ja nicht von Job zu Job und insbesondere nicht in Bremen. Ja, so und deswegen ist das eine Veränderung, die Leute angenommen haben und das ist ein Riesenrespekt, muss man allen Beteiligten zollen, dass sie das angenommen haben. Und jetzt kämpft man sich da durch und ich glaube aber sehr mit positiven Ergebnissen.
Was würdest du denn anderen Organisationen raten, die sagen, ja, wir wollen das auch versuchen. Okay, es ist ein sehr langfristiger Prozess. Wir müssen viel arbeiten. Auch die Mitarbeitenden müssen ja mitmachen. Das ist ja nicht zurücklehnen und ich warte mal ab, sondern von allen wird echt viel abverlangt, da mitzumachen mit dieser Veränderung. Was würdest du denn raten? Wie könnte man denn mal beginnen damit, wenn man das ernsthaft versuchen möchte?
Also ich glaube, man muss damit beginnen, dass man sich eingesteht, will man das wirklich oder will man es nicht? Also es ist kein Trend, so den man mal mitmachen kann, mal ausprobieren, sondern man muss sich darüber einig werden, möchte man die ganze Organisation radikal verändern, ja oder nein? Weil ein bisschen, das ist so wie mit Schwanger, ja, ein bisschen Schwanger geht da nicht. Also entweder man löst diese Hierarchien auf und man organisiert sich als Netzwerkorganisation oder man lässt es bleiben. Aber so ein Deckmäntelchen da irgendwie, und dann probieren wir das mal in irgendeiner Laborecke aus und so ein paar Laborratten, die dürfen dann mal NWO spielen. Das wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Entweder sind alle voll dahinter. Und da ist es natürlich gut, wenn man einen Vorstand hat, der noch eine lange Amtszeit hat, ja, weil bei dem kommen nach 2, 3, 4 Jahren kommen Gedanken, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Ja, jetzt quälen wir uns da durch und müssen das machen und jenes machen. Sondern da muss man wirklich einen langfristigen Plan haben, man muss voll davon überzeugt sein und dann muss man es auch auf breiter Front voll angehen. Also da so ein bisschen mal rumprobieren, wird nicht funktionieren.
Ja, Respekt, also wirklich Respekt vor eurer Leistung, Respekt auch vor allen, die bei euch mitmachen und mittendrin in diesem Veränderungsprozess sind. Andreas, ich fand das mega spannend. Ich möchte dir danken, dass du so offen auch gesprochen hast und aus der Praxis erzählt hast. Und ja, wir sind jetzt schon rum mit dem Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke, die du uns gegeben hast.
Gerne, Claudia.
Dann vielleicht treffen wir uns ja auch mal im echten Leben irgendwann. Ich hoffe,
ja, es würde mich freuen. Ja.
Nicht nur per Videokonferenz. Ich würde mir auch gerne mal euer Gebäude angucken in Bremen.
Ja, gerne, Claudia. Übrigens, Beckum ist ja nicht so weit von Bremen entfernt.
Ja, können wir mal rüberfahren. Ja, falls genau. Du einen Platz zum Arbeiten brauchst, kommst du zu uns in den Co-Working.
Ja, genau, alles klar.
Danke, okay. Ciao.
Gut, danke, tschüss.